Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Da sagten sie: Etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein als sie. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird in den Himmeln gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er den Jüngern strengen Befehl, sie sollten niemand sagen, dass er der Christus sei. Jesus startet hier eine Meinungsumfrage. Wer ist der Sohn des Menschen? Ich weiß nicht, was Sie von Meinungsumfragen halten, ob Sie da schon selber mal gefragt wurden nach irgendetwas und wovon diese Meinungsumfragen abhängig sind. Hätte man nach der Position der Regierung gefragt vor einem Jahr, dann war ein tolles Meinungsbild da. Fragt man im Moment, dann ist es relativ niedrig. Woran verändern sich solche Meinungsbilder? Und da gibt es auch religiöse Meinungsumfragen. Ich habe immer ein paar davon mitgebracht. Vielleicht kennen Sie die oder haben Sie es selber gelesen. Der Spiegel hat zwar eine Umfrage einmal im Jahr 1967 gemacht und dieselbe 1979 wiederholt. Und dann hat er letztes Jahr nochmal eine zentrale Frage wiederholt. Da war also eine Frage: Gibt es Gott oder ein höheres Wesen? Da war also die Frage: Ja, es gibt Gott oder ein höheres Wesen. 1967 glaubten das 90% und 1979 waren es 79%. Das heißt, Gott hat offensichtlich ein schlechtes Bild abgegeben in diesen Jahren, die dazwischen lagen, sodass sein Meinungsimage etwas gesunken ist. Oder vielleicht hat es ja auch andere Gründe. Die Frage wurde dann nochmal wiederholt im Blick auf die Ossis und Wessis vor einem Jahr. Und da wurde gefragt: Gibt es Gott? Da war allerdings dieses oder ein höheres Wesen nicht mehr dabei. Insofern müsste man die Zahlen noch ein klein bisschen anheben, weil dem höheren Wesen ja auch noch ein paar Punkte kommen. Gibt es Gott? Also im Jahr 1990, das war wieder 11 Jahre später, da waren immerhin noch 61% der Leute dieser Meinung, dass es ihn gibt. Wenn man die Zahlen vorher im Auge hat, da waren es 79%, 11 Jahre davor. Aber in der Ex-DDR gibt es Gott scheint kaum, da waren es nämlich nur 21%. Also hier im Westen 61%, es gibt Gott, im Osten 21%. Gott scheint also dort ein schlechtes Bild abzugeben. Vielleicht liegt es aber auch an anderen Dingen. Ja, dann ging es ja um die Frage: Wer ist der Sohn des Menschen? Das wollte Jesus ja eigentlich wissen. Und da gibt es hier von dem Spiegel diese Umfrage im Jahr 67. Jesus war nur ein Mensch. Entschuldigung, Gott hat Jesus, seinen Sohn, zu den Menschen gesandt, um sie zu erlösen. Jesus wurde von den Toten auferweckt und ich kann zu ihm beten. Also eine ganz zentrale Antwort. Es waren 67, 42%. Und dann einige Jahre später, 22 Jahre später, 79, waren es noch 33%. Das heißt, es hat um 9% abgenommen. Und dann war da noch eine andere Frage, die vielleicht nicht so interessant ist, aber doch auch bedeutend. Jesus war nur ein Mensch, aber ein großer Mensch, der die Menschen zum Guten führen wollte. Er kann mir deshalb noch heute ein Vorbild sein, also Jesus als Vorbild eines großen Menschen. Es waren 67, 39% und dann 79 waren es noch 21%. Also das Vorbild hat an Wirkung verloren. Und dann eine Negativaussage. Jesus hat vor fast 2000 Jahren gelebt. Heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Für mich hat Jesus heute keine Bedeutung. Es haben 67,15% bejaht, dass für sie Jesus keine Bedeutung hat. Und 22 Jahre später waren es 38%, die sagten, Jesus hätte für sie keinerlei Bedeutung. Ja, und so weiter. Es gibt ja noch viele interessante Zwischenfragen, auch neuerer Art. Wir sehen, so eine Meinungsumfrage verändert sich laufend, wobei die Frage ist, weshalb verändert es sich eigentlich? Die Leute, Gott hat sich ja wohl kaum verändert, Jesus auch nicht, aber die Umfrageergebnisse sind ganz anders geworden. Vor kurzem wurde in der Sowjetunion eine Umfrage gemacht, vielleicht haben Sie das gehört oder gelesen, wen sie sich als Führer wünschten für ihr Volk, so um das Jahr 2000 herum. Und ich weiß die Zahlen nicht mehr, obwohl ich sie gelesen habe. Da war also auch nach Gorbatschow gefragt, der hatte gar nicht so viele Punkte. Und 58% der Befragten sagten, sie wünschten sich Jesus Christus. Und das in einem Land, das über 70 Jahre lang Gott tot geredet, geschwiegen und geprügelt hat. Es ist klar, Jesus Christus kann nicht der Führer einer Nation sein, aber er wäre zumindest ein Friedensbringer. Ich denke, dass in der Bundesrepublik so eine Antwort nicht käme, warum auch immer. Wir sehen also, Meinungsumfragen sind sehr verschieden. Jesus fragt seine Jünger an einem interessanteren Ort, nämlich in Caesarea Philippi. Das ist der nördlichste Punkt Israels, eigentlich schon Grenzbereich, schon, wenn man so will, Übergang zu heidnischem Boden in Galiläa. Es war eine Stadt, die der Sohn des Herodes, der hieß Philippus, gebaut hat zu Ehren des römischen Cäsaren. Daher der Name Cäsar und das der Philippus gebaut hatte, also Caesar Philippi. Er hat dort einen schönen Marmortempel für diesen Cäsar gebaut. In dieser Stadt gab es 14 Baal-Tempel und außerdem die Geburtsgrotte des Hirtengottes Pan. Also eine viel multikulturelle Stadt, würde man heute sagen. Und gerade auf solch einem heidnischen Boden fragt Jesus, was meinen denn die Leute, wer der Sohn des Menschen sei? Ja, und da bekommt er hohes Lob in 4 verschiedenen Formulierungen von lauter Leuten, die Jesus sehr positiv sehen. Die einen sagen, ja, er sei Johannes der Täufer, der wieder auferstanden sei, nachdem Herodes ihn umgebracht hatte. Also ein Mann, der ganz energisch sein Volk zur Buße ruft. Und die anderen meinen, nein, du bist eher der Elia. In dem letzten Buch des Alten Testamentes, das ist Maleachi, ehe man dann wieder zu Matthäus umspringt, der vorletzte Vers heißt es, dass ehe der große und furchtbare Tag des Herrn käme, käme der Elia. Das heißt, ein Vorläufer, ehe Gottes Reich anbricht. Also Jesus, du bist ein Vorbereiter wie Johannes der Täufer und du bist ein Vorläufer wie der Elia. Und andere sagen, nein, du bist wie der Jeremia. Jeremia hat ja ein langes Buch geschrieben hier in der Bibel, aber über den Jeremia steht noch etwas ganz anderes, und zwar in den Apokryphen. Das ist ja ein Schriftenbereich, der in der Bibel, zumindest der protestantischen, nicht vorhanden ist. Und da steht im 2. Makkabäer, Kapitel 2, Vers 1 bis 12, dass dieser Jeremia, als er mit seinem Volk, dem Rest des Volkes nach Ägypten verschleppt wurde, das heißt, das Volk ging dorthin, um zu flüchten und sie nahmen ihn mit, dass er angeordnet haben soll, die Stiftshütte und die Bundeslade mitzunehmen und er hätte sie dann in einer Höhle in dem Berg Nebo versteckt. Und als die Leute sie wieder suchen wollten, hätte er gebetet, dass keiner sie finden soll, bis das Volk wieder in dem Land angesiedelt würde und die Herrlichkeit des Herrn käme in der Wolke. Das heißt, sozusagen bis, ja, wir würden sagen, Gott sichtbar, erkennbar wiederkommt für sein Volk, so lange sollte das verborgen bleiben. Also der Jeremia auch so eine Art Vorbereiter, dass die Herrlichkeit des Herrn kommt. Ja, und der 4. Punkt nach Johannes der Täufer, Elia und Jeremia. Du bist ein Prophet. Wobei Mose mal gesagt hat, es käme ein Prophet, wie er ist. Gott würde immer so einen Propheten schicken und deshalb erwartete man auch immer wieder neu solch einen Propheten, der eigentlich auch Vorbereiter ist. Also die Leute sehen Jesus ganz positiv, mit ihm kommt etwas Neues, aber eigentlich ist er nur der Vorbereiter. Es kommt direkt hinter ihm. Nur die Frage, was kommt denn da? Ja, was den Leuten wohl gefehlt hat, weshalb sie ihn nur als Vorbereiter sahen, es fehlte ihnen die königliche Macht. Dieser Jesus, der tat zwar tolle Dinge, aber er übte keine erkennbare Macht aus. Und deshalb sagten sie, kann das unmöglich schon derjenige sein, auf den wir gewartet haben. Da muss noch einer hinterherkommen, der mal zeigt, wo es lang geht. Nun fragt Jesus seine Jünger, und da sagt Petrus als ihr Sprecher, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist ja griechisch, heißt auf Hebräisch Messias und heißt auf Deutsch der Gesalbte. Also du bist derjenige, auf den wir warten, auf den alle Prophetien der Bibel hinweisen, die alle in dir erfüllt sind, und darüber freuen wir uns. Du bringst uns ewiges Leben, du offenbarst uns diesen wunderbaren Gott. Und Jesus ist auch sehr beeindruckt und sagt, gut, Petrus, Simon, das hast du dir nicht selbst ausgedacht, sondern das hat dir mein Vater offenbart. Das finde ich schön, dass Jesus seinen Freunden nicht immer gesagt hat, hört mal, ich bin der Sohn so. In der Bibel finden wir da keine entsprechende Aussage. Er hat ihnen nie gesagt, ich bin dieser Christus, sondern diese Erkenntnis haben sie selber bekommen, aufgrund dessen, was sie gehört und gesehen haben in seinem Leben. Das finde ich gut, bei uns ist das ja anders. Wir bringen den Leuten immer bei, weißt du, das ist Christus, und die hören das und hören es und hören es und können es wiederholen, aber oft genug erkennen sie es nicht. Also die Freunde haben erkannt, du bist dieser Messias, auf den wir gewartet haben, und Sohn Gottes. Jesus sagt dem Petrus dann, ja gut, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. An der Stelle muss man ein bisschen griechische Vokabeln differenzieren. Der Name Petros heißt auf Deutsch der Stein. Petros heißt der Stein. Also wenn Jesus sagt, du bist Petrus, heißt das, du bist der Stein. Und auf diesen Felsen, da steht dann dieses griechische Wort Petra. Das ist ein ganz anderes Vokabel. Und auf diesen Petran will ich meine Gemeinde bauen. Also du bist der Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ein bisschen wichtig und ein bisschen schwierig. An einer anderen Stelle wird nämlich Petrus der Felsen genannt. Kephas heißt der Fels auf Deutsch. Aber Jesus redet ihn hier mit Petrus an und das heißt der Stein. Wir fahren gerne in der Schweiz Ski, in einem französischen Teil der Schweiz. Ich kann zwar weitgehend kein Französisch, aber so ein bisschen etwas lesen. Und da steht dann manchmal so ein Vorsichtsschild. Attention, chute de pierre. Das heißt, Vorsicht, Stein, Schlag. Pierre und Petrus ist ja dasselbe. Das heißt, da kommen so kleine Pierres den Berg runter gerollt, wenn man Pech hat. Also Petrus heißt der Stein und nicht der Felsen. Der Felsen ist Jesus, auf den er seine Gemeinde bauen wird. Das ist wichtig zu sehen, sonst stilisiert man den Petrus zu einer Bedeutung hoch, die er nicht hat. Petra, der Felsen, ist Jesus. Aber in dem Epheserbrief heißt es, dass die Gemeinde aufgebaut sei auf dem Grund der Apostel und der Propheten. Das heißt, dieser Petrus und seine Freunde gehören in den Fundamentbereich der Gemeinde hinein. Insofern haben sie schon eine ganz besondere Bedeutung. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten. Und insofern ist der Petrus einer der wichtigsten Bausteine dieser Gemeinde. Zumal er dann noch Vollmacht bekommt von Jesus, die Schlüssel des Himmelreiches zu verwalten und zu binden und zu lösen. Also eine besondere Vollmacht. Allerdings diese Vollmacht zu binden und zu lösen, gibt Jesus später auch allen seinen Jüngern. Das ist dann kein Spezialgebiet mehr von Petrus. Ja, und dann heißt es, dass die Pforten des Totenreiches nicht stärker sein werden als diese Gemeinde. Wenn der Petrus ein Baustein ist, ist jeder von ihnen, soweit er Jesus kennt, auch ein Baustein. Allerdings nicht mehr im Fundamentbereich der Gemeinde, der wird irgendwo anders eingebaut. Da gibt es so Ziersteine, die direkt neben der Tür angebracht werden, damit man sie sieht. Hier gibt es so andere Steine, die rings um den Kamin sind, da ist immer so furchtbar heiß, aber die sind dafür vorbereitet, dass sie das aushalten können. Da gibt es andere, die sitzen direkt unter der Dachlatte oben, die haben überhaupt kein Gewicht mehr über sich. So, sie sind so die Letzten. Und dann gibt es andere, auf denen noch ganz viele andere drauf ruhen. Da gibt es sehr harte Steine und sehr weiche Steine. Nur als Bild, das heißt, Gott baut jeden Christen irgendwo in seine Gemeinde ein. Die einen haben viel Verantwortung zu tragen, die anderen haben wenig Verantwortung zu tragen, aber jeder ist an seinem Platz wichtig. Ja, Petrus bekommt dann dieses Amt der Schlüssel, deshalb ja auch diese vielen Petruswitze, wo er irgendetwas aufschließt im Himmel oder zuschließt. Er hat das Himmelreich aufgeschlossen mit seiner Predigt an Pfingsten, insofern ist das ein passendes Wort für diesen Tag. Der Schlüssel, womit er das Himmelreich aufschloss, war seine Predigt, die Anwendung des Wortes Gottes. Und es sind gleich 3000 Leute hineingegangen, indem sie zum Glauben kamen an Jesus und sich taufen ließen. Seit der Zeit ist das Himmelreich aufgeschlossen. Er hat es später diesem römischen Offizier Cornelius als dem ersten namentlich erwähnten Heiden auch noch aufgeschlossen. Das Himmelreich ist offen, wir brauchen keine Schlüssel mehr, um es zu öffnen. Was wir heute noch brauchen, sind offene Augen, um die offene Tür zu sehen. Offene Augen, um die offene Tür zu sehen. Und das finde ich schön, wenn jemand Jesus erkennt, bekommt er Verantwortung übertragen. Der Petrus erkannte Jesus, Jesus sagte, ja gut, jetzt hast du die Verantwortung, der Schlüssel und zu binden und zu lösen. Und wenn wir Jesus erkennen, geöffnete Augen haben für ihn, dann haben wir auch eine Verantwortung, nämlich des anderen auch zu erschließen, damit sie auch geöffnete Augen bekommen. Ein paar Beispiele aus der Gemeinde. Ich denke an einen Jugendlichen oder mehrere, könnte ich sogar sagen, die für ihre Familie gebetet haben, dass doch Gott ihnen die Augen und das Herz öffnet. Und ich darf sagen, in einer ganzen Reihe von Familien, die ich namentlich kenne, ist das dann auch geschehen, wo Familienmitglieder ihr Leben Jesus geöffnet haben. Oder ich denke, dass da eine Frau zum Glauben kam an Jesus und dann hat sie gebetet für ihren Mann und für die Kinder, dass sie doch auch Jesus kennenlernen. Und das ist geschehen. Es geschieht leider nicht in jeder Familie so, dass man nach einem Jahr schon sagen kann, wir sind alle zusammen gläubig, aber wir dürfen ja weiter beten. Oder da waren Schüler, die haben für ihre Mitschüler in der Klasse gebetet und da sind Klassenkameraden zum Glauben gekommen und darüber freuen wir uns. Oder wo Leute bei einer Firma zwei Christen waren und sie stellten fest, da ist noch einer in unserer Abteilung, der hat große Probleme. Und sie haben für ihn gebetet und dann ist er zum Glauben gekommen, mitten in seinen großen Problemen. Geöffnete Augen. Oder ich denke an jemand, der eine Doktorarbeit schrieb im landwirtschaftlichen Bereich und er hat immer für seinen Doktorvater, ja, da gibt es ja immer so einen Betreuer, für den hat er immer gebetet. Das wusste der auch, aber ich meine, er hat es trotzdem nicht so angenommen. Aber als dieser Doktorvater dann im Entwicklungsdienst für die Bundesrepublik unterwegs war und seine Frau dabei fast gestorben wäre, da ist er zum Glauben gekommen und die Frau auch. Wahrscheinlich wurden da solche Gebete erhört. Ich denke an eine Großmutter, die für ihren Enkel betete und er hat Jesus kennengelernt. Ich weiß von manchem unter uns, wer namentlich für ihn 2 bis 3 Jahre gebetet hat, ehe er Jesus kennenlernte. Und diese Kette könnte man zum Glück fortsetzen über viele Stationen. Wenn wir geöffnete Augen haben für Jesus, dann ermutigt er uns, für andere zu beten. Nicht, dass sie den Schlüssel finden, sondern dass sie geöffnete Augen bekommen, um Jesus ihr Herz und ihr Leben anzuvertrauen. Ja, und dann gibt er diese Vollmacht zu binden und zu lösen. Da rätseln die Leute immer herum, was das bedeutet, binden und lösen. Ja, gibt es verschiedene Deutungen. Die eine ist die, man kann Dinge für erlaubt und für verboten erklären, wenn man Vollmacht dazu hat. Ja, ich kann sagen, als Christen hier in Obertshausen solltet ihr das und das sein lassen. Ja, das wäre nichts für euch. Und das andere wäre sicher gut, wenn ihr das tut. Also für erlaubt und für verboten erklären. Oder auch, Das wäre ein Punkt, der weitergeht, dass man jemand helfen kann, von seiner Schuld loszukommen, indem er in der eigenen Gegenwart Gottes vor einem Seelsorger zum Beispiel seine ganze Schuld ablädt und damit loskommt, gelöst wird von dieser Schuld. Ich hatte ja vorhin vorgelesen, Jesaja 61, wo es von diesem Geistträger heißt, den gebundenen Lösung der Bande zu verkünden. Ja, dann kann es aber noch weitergehen. Da traf Jesus mal eine Frau, die 18 Jahre lang vom Satan gebunden war. Das heißt, sie lief immer irgendwie so ganz verkrümmt, so sie konnte sich nicht aufrichten. Und diese Frau hat Jesus geheilt, indem er diese Bande des Satans löste. Diese Frau kam also los von einer Bindung, die von der Macht des Bösen herrührte, egal wie das in ihrem Leben entstanden ist. Und ich denke, dass solche Lösung auch heute noch möglich ist, dass Menschen von Bindungen dieser Art, sei es, dass sie in den körperlichen oder seelischen Bereich hineingehen, gelöst werden können in Jesus Namen. Oder Jesus sagte einmal, als er auch so einen Besessenen befreit hatte, dass man zuvor den Starken binden müsste, ehe man ihm seinen Hausrat raubt. Das heißt, man müsste die Vollmacht haben, den Feind Gottes zu binden, ehe man ihm sozusagen die Leute, die in seinem Einflussbereich sind, entführt. Binden und lösen kann also verschiedene Bedeutung haben, für erlaubt oder verboten erklären, von Schuld lösen oder auch sagen, weißt du, das wird nicht geklärt, solange du dein Leben nicht endest, kann Gott dir das auch nicht vergeben. Oder auch von Bindungen des Feindes zu lösen und dabei den Feind selbst zu binden. Interessant ist, und das kann jeder unter uns bestätigen wahrscheinlich, dass das Wesen des Feindes immer zu Bindungen führt. Wie oft ist zum Beispiel der Willen eines Menschen gebunden? Er ist nicht frei. Kennen Sie so Leute zum Beispiel, die immer jammern müssen, die immer klagen müssen? Egal was es ist, wenn es nicht die Fußzehe ist, die zwickt, dann ist es was anderes, dann ist der Nachbar, der sein Radio zu laut aufdreht oder irgendetwas. Sie müssen immer klagen, ihr Wille ist nicht frei zu danken und zu loben. Und an der Stelle, wenn solche Leute zum Glauben kommen, verändert sich das nicht schlagartig, die jammern oft weiter, leider. Und an der Stelle müsste man dann kämpfen lernen, um eine Befreiung des Willens zu erreichen, um von diesem Jammern wegzukommen zum Danken im Leben. Oder jemand, der an irgendeine ungute Gewohnheit gebunden ist und das auch weiß, er muss kämpfen, dass er davon frei wird. Aber er sollte die Zuversicht haben, dass ja Jesus dem Petrus und letztlich allen Jüngern, sprich allen Christen, diese Vollmacht gab, zu binden und zu lösen. Das heißt, von negativen Dingen frei zu werden und positive frei zu setzen. Nicht, dass jetzt jeder Seelsorger spielen sollte, das wäre sicher falsch, aber dass er die Zuversicht hat, Jesus befreit den Willen. Bei manchem fängt es schon so naiv an, dass er Willen brauchen würde, um endlich einmal den Knopf an diesem Gerät zu finden und nicht den ganzen Abend immer, jeden Abend der Woche hier gebunden zu sitzen und seine Zeit totzuschlagen. Das sind nur Beispiele. Vollmacht, dass der Wille befreit wird. Und das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass man loskommt von unguten Dingen. Manche hat zum Beispiel diesen Zwang zu lügen. Wenn der in entsprechende Situationen kommt, lügt er fast automatisch. Und dann wäre es gut, davon loszukommen, von solch einer Situation. Nicht von der Situation, entschuldigen, sondern von dieser inneren Einstellung, sofort zu lügen, wenn es brennt. Jesus startete also eine Meinungsumfrage. Wer ist der Sohn des Menschen? Wir sehen, unter uns gibt es auch solche Umfragen. Woran sich das Ergebnis orientiert, ist ganz verschieden. Es verändert sich ständig. Wenn wir Jesus erkennen als den Sohn Gottes, dann ist das eigentlich etwas, was wir nicht gelernt haben, sondern was uns Gott klar gemacht hat, indem wir geöffnete Augen bekamen. Jesus hat sich gefreut, dass der Petrus das erkannte und seine Freunde auch und hat eben Verantwortung übertragen. Das ist bei jedem von uns genauso. Wenn wir Jesus erkennen, überträgt er uns Verantwortung für andere Menschen, um ihnen ein Segen zu geben. Es gab dann diese Vollmacht zu binden und zu lösen. Darüber hatten wir nachgedacht. Es kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann Kampf bedeuten, aber es ist immer das Werk eines Befreiers. Ja, und wann hat Jesus seine Freunde gefragt? Es war am nördlichsten Punkt Israels, das heißt eigentlich schon im heidnischen Gebiet. Und jetzt gab es nur noch eines, jetzt kam die sogenannte Reise nach Jerusalem zu seinem Tod. Das heißt, jetzt, wo der Anker der Gewissheit fest saß, dass sie wussten, das ist Jesus, der Sohn des Hochgelobten, jetzt kamen die Stürme, die an diesem Schiff gerüttelt haben, aber der Anker saß. Sie wussten, er ist dieser Entscheidende. Und dann kam diese Zeit auf dem Weg nach Jerusalem, die ja sicher nicht angenehm war für die Einzelnen, weil sie ahnten, dass da etwas ganz Schwieriges auf sie zukommt. Es ist schön, wenn wir diese Gewissheit haben, Jesus ist derjenige, um den es geht, auch in unserem Leben, weil dann der Anker an der richtigen Stelle sitzt und auch wenn es unruhige See gibt oder kräftige Winde, wir wissen, dieser Anker hält. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieser Sohn Gottes bist. Hab Dank, dass du unser Erlöser bist, dass du uns persönlich stärkst, auch tröstest. Hab Dank für diesen Anker der Gewissheit im Leben, zu dir zu gehören. Und hab Dank, dass du uns segnest und auch zum Segen setzt. Amen.